ARD.
Hallo, ich bin Tarek Yousbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ein israelisches Gericht hat den Generalstreik zur Unterstützung eines sofortigen Geiseldeals gestoppt. Die Weltgesundheitsorganisation kommt bei der Impfkampagne im Gazastreifen offenbar gut voran. Und in russischen Medien begrüßt man die Wahlerfolge der AfD in Sachsen und Thüringen. Das sind einige unserer Themen heute am Montag, den 2. September um 17 Uhr. Wie schon heute früh hier im Podcast gehört, hatten die Gewerkschaften in Israel für heute die gesamte israelische Wirtschaft dazu aufgerufen, sich an einem Generalstreik zu beteiligen. Man wollte damit Forderungen nach einem sofortigen Abkommen zur Freilassung der Geiseln im Gazastreifen unterstützen. Aber wenige Stunden nach Beginn des Generalstreiks hat ein Gericht das sofortige Ende des Ausstands angeordnet. Aus Tel Aviv berichtet Julio Segador.
Der Generalstreik in Israel ist beendet. Ein Arbeitsgericht ordnete an, den Streik bis 14.30 Uhr israelische Ortszeit zu beenden. Die Gewerkschaften wollten die Arbeit bis ursprünglich 18 Uhr niederlegen. Als Grund gab das Gericht in Bat Yam an, es handle sich um einen politischen Streik, der so nicht erlaubt sei. Der Chef des Gewerkschaftsdachverbandes Histadrut Bar David erklärte, er respektiere die Entscheidung des Gerichtes. Gleichzeitig verteidigte er die Maßnahme, die am Morgen begonnen hatte. Der Solidaritätsstreik sei eine wichtige Maßnahme gewesen. Trotz aller Versuche, Solidarität als politisch darzustellen, hätten Hunderttausende Bürger mit den Füßen abgestimmt, so der Gewerkschaftsführer in einer Erklärung. Vertreter der rechtsextremen Regierungsparteien begrüßten die Entscheidung dagegen. Finanzminister Smotrich sprach von einem illegalen Streik. Man werde keinen Schaden für die israelische Wirtschaft zulassen und damit den Interessen der Hamas dienen. Seit dem Morgen hatten sich landesweit viele Einrichtungen und Unternehmen an dem Streik beteiligt. Der Flughafen war dabei am Vormittag 2 Stunden weitgehend lahmgelegt worden. In vielen Städten standen Schulen, Kindergärten und Universitäten still oder arbeiteten nur mit großen Einschränkungen. Ebenso Banken und Transportunternehmen. Mit dem Streik sollte Druck auf Premierminister Netanyahu ausgeübt werden, damit er einem Deal zur Freilassung der verbliebenen Geiseln zustimmt.
Auch aus den USA kommt deutliche Kritik an Israels Premier Netanyahu. Präsident Biden hat heute gesagt, er glaube, Netanyahu tue nicht genug für ein Geiselabkommen. Die USA dringen gemeinsam mit den beiden anderen Vermittlern Ägypten und Katar seit Monaten auf eine Vereinbarung zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas, die die Freilassung der verbliebenen Geiseln und eine Waffenruhe im Gazastreifen bringen soll, bisher allerdings ohne Erfolg. Die israelische Armee hatte am Wochenende bei ihrem Einsatz im Gazastreifen in einem Tunnel bei Rafah 6 getötete Geiseln entdeckt. Unter ihnen war auch ein US-Staatsbürger. Biden will sich deshalb noch heute mit dem US-Vermittlerteam bei den Verhandlungen über ein Gaza-Abkommen treffen. An dem Dringlichkeitstreffen werde auch Vizepräsidentin Harris teilnehmen. Das hat das Weiße Haus in Washington mitgeteilt. Demnach sollen dabei die Bemühungen um ein Abkommen besprochen werden, das die Freilassung der verbliebenen Geiseln sichert. Unterdessen verlaufen die kürzlich gestarteten Impfungen von Kindern gegen das Poliovirus im Gazastreifen laut Weltgesundheitsorganisation nach Plan. Viele Standorte zur Immunisierung seien auch heute gut besucht, bestätigte eine Sprecherin. Die WHO will mehr als 640.000 Kinder impfen. Die Kampagne wird seit gestern von mehr als 500 Teams an fast 140 verschiedenen Standorten durchgeführt, darunter Krankenhäuser, medizinische Einrichtungen und Schulen. Im Vorfeld hatten die Kriegsparteien begrenzten humanitären Feuerpausen in bestimmten Gebieten des Gazastreifens zugestimmt. Kürzlich war in der Region der erste bestätigte Poliofall seit 25 Jahren gemeldet worden. Und wir blicken auf die Lage in der Ukraine. Dort hat es auch heute wieder massive russische Luftangriffe gegeben. Die ukrainische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben über Kiew und 2 weiteren ukrainischen Regionen mehr als 20 Raketen abgewehrt. Kiew, Sumy und Charkiw seien mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern, Lenkraketen und Drohnen beschossen worden, so die Behörden. Unter dem Eindruck des Bombardements begann für mehr als 4 Millionen Kinder in der Ukraine heute die Schule. Aus Kiew, Andrea Beer.
So klingt der frühe Montagmorgen des Schulbeginns in Kiew. Es herrscht landesweit Luftalarm und heftige Explosionen reißen die Menschen aus dem Schlaf. Dieses Mal lässt Moskau mehrere Regionen mit 35 Raketen unterschiedlichen Typs und mehr als 20 Drohnen iranischer Bauart angreifen. Laut Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko zerbersten auch in zwei Schulen die Fenster. Die Kiewer Schule 234 bereitet aufgeregten Erstklässlern wie Sophia Maljar dennoch einen gebührenden Empfang. Der erste Schultag beginnt auch für die knapp 6-Jährige mit einer Schweigeminute für die gefallenen Soldatinnen und Soldaten. Dann klingeln traditionell die Schulglocken. Das kleine Mädchen freut sich auf neue Freunde und tolle Lehrer. Die Angriffe der Nacht seien laut gewesen, sagt sie, und erzählt dann, welche Buchstaben sie schon kennt. Es war eine schwierige Nacht für unser ganzes Land. Heute Morgen waren wir im Schutzraum, das Kind hat nicht geschlafen und gähnt nun die ganze Zeit, sagt Sophias Vater Alexander Malja. Er wünscht sich, dass seine Tochter in Ruhe und spielerisch lernen kann, mit wenig Luftalarm, der den Unterricht unterbricht und alle in den Keller zwingt. Sophias Lehrerin Nina Vassiljeva kennt das inzwischen zu Genüge. Wenn man Schulanfänger, die noch nichts wissen und verstehen, in den Schutzraum bringen muss, ist das ein Stress. Ich hoffe, dass wir damit zurechtkommen. Vielleicht gibt es in diesem Jahr nicht so oft Alarm. Wir hoffen das Beste. In der Ukraine werden immer mehr unterirdische Schulen gebaut und die erste entstand in der Metro in Kharkiv, wo am Montag ebenfalls der Unterricht begann. Die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrende trugen traditionelle Wischiwanka-Blusen und Hemden, Lehrerin Inna eine in Blau. Ich bin sehr dankbar, dass ich Erstklässler offline unterrichten kann, denn ehrlich gesagt konnte ich mir gar nicht vorstellen, wie soll ich denn einem Kind online schreiben, lesen und rechnen beibringen. Jetzt kann ich dem Kind in die Augen sehen, die Wärme der Hände und Augen der Kinder spüren. Zur Schule gehen, das ist für Kinder und Jugendliche in front- und russlandnahen Grenzregionen nicht mehr machbar. Lesen, schreiben, Mathe oder Englisch lernen sie nur am Computer. Doch auch das ist schwierig geworden, denn oft haben sie auch Probleme mit Strom und Internet, da Russland einen Großteil der Energiesysteme zerstört hat. Auch in Pokrovsk ist ein Schulbesuch unmöglich geworden. Die russischen Invasoren sind bis auf wenige Kilometer an die Stadt im Donbass herangerückt. Na, guten Morgen, kommentiert eine Bewohnerin sarkastisch eine Explosion. Auch Oksana Chebotajewa verlässt Pokrovsk und geht mit ihrer Familie nach Odessa. Wir wollen nicht erst weg, wenn uns schon die Kugeln in den Ohren pfeifen und schon gar nicht mit einem Kind. Mein Sohn war seit fast 3 Jahren nicht mehr in der Schule. Er war nur mit mir zusammen oder mit seiner Großmutter und hatte keinen Kontakt mehr zu anderen Kindern. Tausende Kinder hätten seit dem Beginn der russischen Großinvasion keine Schule mehr von innen gesehen. Das ergab eine aktuelle Studie der Kinderschutzorganisation Save the Children. In diesem Zeitraum seien zudem fast 3.800 Bildungseinrichtungen beschädigt und mehr als 360 zerstört worden, so der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Dmytro Lubinets. Explosionen haben auch diesen Schulbeginn in der Ukraine überschattet. Und die Kiewer Lehrerin Nina Vassiljeva drückt aus, was wohl alle denken. Ich wünschte, es gäbe keinen Luftalarm mehr. Das ist mein einziger Wunsch.
Kreml-Chef Putin ist gerade zu einem Besuch in der Mongolei eingetroffen. Durch den ostasiatischen Binnenstaat soll in Zukunft eine Gaspipeline von Russland nach China verlaufen. Die Vorbereitungen dafür verlaufen laut Putin planmäßig. Die Power of Siberia 2 soll jährlich 50 Milliarden Kubikmeter Erdgas aus der russischen Region Jamal über die Mongolei nach China transportieren. Die Mongolei ist eigentlich Mitgliedstaat des Internationalen Strafgerichtshofs. Dieser hatte im März vergangenen Jahres einen Haftbefehl gegen Putin erlassen, wegen des Vorwurfs der illegalen Verschleppung von Kindern aus der Ukraine. Der Kreml hatte im Vorfeld der Reise mitgeteilt, dass Putin sich aber keine Sorgen wegen einer möglichen Festnahme in der Mongolei mache. Die Landtagswahlen gestern in Thüringen und Sachsen werden auch im Ausland mit großem Interesse beobachtet. In beiden Bundesländern ist die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD von mehr als 30% der Wahlberechtigten gewählt worden. In Thüringen wurde sie sogar stärkste Kraft. Russland hat die hohen Stimmengewinne der AfD begrüßt. Der Vorsitzende der Staatsduma Volodin schrieb auf Telegram, dies zeige, wie unpopulär die Regierung von Kanzler Scholz sei. Aus Köln für das Studio Moskau, Silke Dietrich.
Der Sieg der AfD, eine politische Sensation. So wird es zumindest im ersten Kanal verkündet, dem größten staatlichen TV-Sender in Russland. Die Moderatoren betonen auch immer wieder den Russlandkurs der AfD. Gegen Sanktionen, zurück zu alten Handelsbeziehungen. Der Vorsitzende der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, schreibt auf Telegram, die Deutschen hätten Bundeskanzler Scholz mit diesen Wahlen deutlich gesagt, geh weg. Seine Regierung sei unpopulär, auch in anderen Teilen Deutschlands. Es sei offensichtlich, so schreibt Wolodin weiter, dass die Entwicklung Deutschlands und die Lösungen der Probleme für die Bürger für Scholz keine Priorität hätten. In den russischen Nachrichtensendungen werden auch Demonstrationen aus Deutschland gezeigt. Demos gegen den Krieg und gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Wichtig für den ersten Kanal wohl auch zu erwähnen, dass auf der Wahlparty der AfD keine Journalisten zugelassen wurden. Diese hätten zuvor, so wörtlich, zu viel Gift über die Partei verbreitet.
Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion, jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.